Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Mancher rechnet sogar noch mit einer Nachtsitzung. In Berlin tagen auch heute die Spitzen von CDU, CSU und SPD und beraten über ein Konjunkturpaket, um die gebeutelte Wirtschaft wieder in Gang zu bringen und über die Frage, wie wohl die Ausbreitung des Coronavirus am besten bekämpft werden könnte. Die Deutsche Klimaallianz meint, es ließen sich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, die Wirtschaft ankurbeln und die Anfälligkeit für Covid-19 mindern. Wie, das hören wir gleich. Corona die zweite lautet, den Schweden drohen Einreiseverbote in andere EU-Staaten, während hierzulande die Leute ja wieder an den Strand, ans Mittelmeer wollen. In den USA geht heute das erste Glyphosat-Urteil gegen Bayer in die Berufungsverhandlung. Der Handel mit illegalen Pestiziden blüht und die Strafen sind mild. Wir fragen, wie Internetmarktplätze mehr Verantwortung für die Recyclingkosten tragen könnten. Und im Verbrauchertipp geht's um Paketlieferungen in Corona-Zeiten. Die Schweden machten in Europa mit ihrem ganz anderen Weg gegen die Coronavirus-Pandemie von sich reden. Weniger Einschränkungen, viel Selbstverantwortung lautete die Devise. Eine weitere Idee dahinter, eine Art Herdenimmunität herbeizuführen. Allerdings ist die Sterblichkeit dort gemessen an der Bevölkerungszahl eindeutig höher. Und jetzt zeichnet sich ab, dass die Schweden ihren Urlaub eher zu Hause verbringen werden, wenn auch anderswo in der EU die Grenzen wieder aufgehen. Carsten Schmiester weiß warum.
Sind wir Schweden mit unserem eigenen Weg durch die Corona-Krise jetzt so etwas wie das Mobbing-Opfer Europas? Fragte ein Fernsehmoderator am Wochenende. Also mit vergleichsweise geringen Einschränkungen im Alltag, mit wenig Tests, aber vielen jetzt über 4000 Toten? Das könne man wohl so sagen, so die Reiseexpertin Lotti Knutson im Sender TV Führer. Gerade war bekannt geworden, dass Zypern Mitte Juni die Öffnung seiner Grenzen für Direktflüge mit gesund getesteten Touristen unter anderem aus Deutschland, Dänemark, Norwegen oder Finnland plant, aber eben nicht für Besucher aus Schweden, die offenbar generell als zu großes Infektionsrisiko gelten. Wir sind da wohl unerwünscht, so Knutson.
Förutom det privata att många svenskar köpt boende utomlands, så får ju det här konsekvenser.
Dabei haben viele Schweden Ferienimmobilien im Ausland und auch SAS, die skandinavische Airline, ist betroffen, weil sie in diese Regionen fliegt. Jetzt besteht die Gefahr, dass andere Länder nachziehen und Reisekorridore zwischen einzelnen Ländern entstehen. Die baltischen Staaten öffnen sich beispielsweise für Finnland, aber nicht für uns. Das ist gar nicht gut.
Det här är ju absolut inte bra.
Die Sache macht große Schlagzeilen im Land, dessen Bürger plötzlich gar nicht mehr so entspannt auf die Folgen ihrer lässigen Corona-Politik schauen. Und das nur wenige Wochen vor den langen und vor allem lange herbeigesehnten Sommerferien. Man fürchtet, vom langsam wieder anlaufenden Tourismus bis auf Weiteres ausgeschlossen zu werden. Die Regierung gibt sich überrascht und enttäuscht. Gesundheitsministerin Lena Hallengren. Schweden war vor und während der Krise eines der Länder mit offenen Grenzen für Waren und Menschen. Wir sind grundsätzlich dafür, dass alle Länder gleich behandelt werden, egal in welchem Zusammenhang. Was Zypern vorhat, ist deshalb unglücklich. Auf der anderen Seite sollten Schweden im Moment ohnehin nicht woanders in Europa Urlaub machen. Diese ganz offizielle Reisewarnung der Regierung gilt zunächst noch bis Mitte Juli. So lange bliebe das vermeintliche Mobbing zwar ärgerlich für die Schweden, aber ohne konkrete Folgen. Denn sie sollen ja eh nicht verreisen. Nur was kommt danach? Drohen womöglich weitere Einreiseverbote in europäische Länder und wären die legal? Professor Ulf Bernitz, Europarechtsfachmann von der Uni Stockholm, hat eine klare, wenn auch sicher nicht gern gehörte Antwort.
Für kurze Zeit her und mit Hinsicht der Smittspreading, so haben wir recht, ja.
Ja, für kurze Zeit, sagt er im schwedischen Rundfunk, und mit Blick auf die Ansteckungsgefahr müssen wir wohl damit rechnen. Der schwedische Weg in den Sommer könnte also auch ohne Reisewarnung der Regierung schnell an den eigenen Landesgrenzen enden. Doch die pragmatischen Schweden stellen sich bereits darauf ein. Nur wenige wollen es trotzdem mit einer Auslandsreise versuchen. Die Masse macht die Ferien, auf Schwedisch Semester, zum Hemester, also Urlaub zu Hause. Boote und kleine Sommerhäuser sind derzeit gefragt wie lange nicht und auch der Outdoor-Handel brummt. Der Verkauf von Zelten, Gaskochern, Wanderschuhen und Angeln ist in vielen Läden um mehr als 50% gestiegen.
Carsten Schmiester über Corona, Schweden und die Grenzöffnungen. Nicht nur in Deutschland fordern Unternehmen und Organisationen, Wirtschaftshilfen und Klimaschutz zusammenzubringen. Das kann zudem Vorteile in einem anderen Sektor schaffen. Letzte Woche forderten über 40 Millionen Ärztinnen, Krankenpfleger und andere Beschäftigte aus dem Gesundheitssektor in einem Brief an die G20-Staaten, den Moment zu nutzen, gesundheitliche Risiken wie die Luftverschmutzung abzusenken. In Deutschland engagiert sich die Deutsche Klimaallianz, das heißt genauer gesagt die Untergruppe Klimawandel und Gesundheit, für dieses Ziel. Dahinter verbirgt sich ein Zusammenschluss von Nichtregierungsorganisationen. Dazu gehört zum Beispiel der BUND oder auch Brot für die Welt. Silvia Hartmann, Sie sind deren stellvertretende Vorsitzende. Wo können Gesundheit und Wirtschaft stärker zusammengedacht werden?
Ja, genau. Also es ist jetzt ganz wichtig, dadurch, dass die Investitionen, die jetzt getätigt werden, nicht nur die nächsten Jahre, sondern eher die nächsten Jahrzehnte mitgestalten werden, dass wir bei diesen Investitionen Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung immer mitdenken und in den Mittelpunkt stellen. Und da sind 3-4 Sektoren besonders wichtig, und zwar das Gesundheitswesen, der Verkehrssektor, Energie und auch die Landwirtschaft.
Gucken wir mal erstmal kurz auf den Verkehr, weil da wird ja hitzig über eine Abwrackprämie für Autos diskutiert und ob der Verkauf von abgasärmeren Verbrennern noch gefördert werden sollte. Dass Sie Verbrenner als Klimaallianz wahrscheinlich nicht gut finden, setze ich mal schon mal voraus. Würden Sie denn Autos überhaupt fördern?
Wir würden tatsächlich sagen, dass wir Städte generell neu denken müssen, dass wir mehr hin zu gesundheitsfördernden Städten müssen. Einige Städte haben jetzt teilweise Straßen gesperrt und für Fahrradfahrer zum Beispiel zur Verfügung gestellt. Mhm. Unsere Idee wäre, dass das einfach für die Zukunft auch so bleibt, dass man dadurch, dass man Menschen animiert, auch mehr mit dem Fahrrad zu fahren, einerseits die Luftqualität verbessert, was ja gerade auch im Zusammenhang mit Covid von Interesse ist. Menschen, die schon Lungenerkrankungen haben, sind anfälliger für diese Erkrankung, aber gleichzeitiger sich Menschen auch dadurch in ihrem Alltag viel mehr bewegen und wie andere Zivilisationserkrankungen damit angehen können.
Welche?
Zum Beispiel Übergewicht, Diabetes, aber auch alles, was mit dem Herzen oder auch was Risikofaktoren, die zum Schlaganfall führen, werden minimiert durch tagtägliche Bewegung. Mhm. Und da reichen tatsächlich 30 Minuten pro Tag. Das ist das, was die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt pro Tag. Und wenn man eben die Anreize setzt, dass Menschen sich sicherer fühlen auf der Straße und es auch nicht so laut ist, dann würden wir das schaffen, dass Menschen das tagtäglich so einbauen.
Jetzt bezogen auf den Energiesektor, die Kraftwerke haben ja mittlerweile alle, vor allen Dingen, wenn sie jüngeren Datums sind, sehr gute Abgasfilterung. Wie stark ist da noch die Belastung über Luftverschmutzung? Oder welche Belastungen sehen Sie da?
Da sind trotzdem noch die Belastungen einerseits durch Feinstaub, aber andererseits eben auch durch Schwermetalle. Wir sagen, es ist trotzdem. Also zum Beispiel vor 2 Tagen ging jetzt Sattel 4 ans Netzwerk und da sagen wir, das ist trotzdem das falsche Signal. Es gibt genug Faktoren, die sagen, wir brauchen jetzt die Energiewende, wir dürfen keine neuen Kohlekraftwerke mehr dran ans Netz binden, einerseits aufgrund der Emissionen, aber gleichzeitig jedes Kohlekraftwerk, was neu angeschlossen wird, schadet auch der Gesundheit. Einerseits der Menschen, die direkt im Umfeld wohnen und aber auch weiter. Also die Emission oder dieser Feinstaub wird sehr viele Kilometer weiter getragen als nur ins nahe Umfeld.
Welche Schwermetalle sind da im Spiel?
Das ist zum Beispiel Quecksilber oder Kobalt. Mhm. Und genau.
Sie sagten, die Landwirtschaft ist auch ein wichtiger Bereich. Wo spielt da die Luftqualität eine Rolle?
In der Landwirtschaft sitzt jetzt da vor allem jetzt nicht vorrangig erstmal Luftqualität, sondern da geht es auch darum, dass wir, also die Frage ist ja, es geht um den Zusammenhang mit Covid und die Reinvestitionen. Mhm. Covid ist ja dadurch aufgekommen, dass diese Erreger von Tieren auf den Menschen übergesprungen sind. In der Art und Weise, wie wir jetzt landwirtschaften, befördern wir, dass genau solche Infektionserkrankungen wieder neu auftreten, weil wir extrem viel Landfläche brauchen für den vor allem enormen Bedarf an tierischen Produkten. Das heißt, wenn wir da einerseits eine planetare Diät mehr umsetzen, und die muss nicht vegan sein, die ist auch nicht vegan laut der Empfehlung, sondern hat einfach einen reduzierten Anteil an tierischen Produkten, könnten wir die Landfläche sehr viel effektiver nutzen und würden damit auch das Risiko minimieren, dass wieder solche neu auftretenden Infektionserkrankungen auf den Menschen übertreten.
Silvia Hartmann von Klug war das. Das ist die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit, die ein besseres Zusammengehen von Konjunkturprogrammen und Gesundheit fordert. Vielen Dank für das Gespräch. In den USA geht derzeit der Schadenersatzstreit um den zum Bayer-Konzern gehörenden Unkrautvernichter Glyphosat in eine neue Runde. Vor einem kalifornischen Gericht begann das erste Berufungsverfahren in den USA. Katharina Wilhelm mit Einzelheiten.
Der Chemieriese Bayer steht erneut wegen des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Roundup vor Gericht. Es handelt sich um die erste Anhörung vor dem Berufungsgericht in San Francisco, vor dem ein Urteil aus dem Jahr 2018 wieder aufgerollt wird. 2018 hatte der ehemalige Schulgärtner Dwayne Johnson Monsanto auf Schadenersatz verklagt. Er machte den Wirkstoff Glyphosat, der sich im Unkrautvernichter Roundup befindet, für seinen Lymphdrüsenkrebs verantwortlich. Damals gab die Jury ihm recht. 289 Millionen Dollar Schadenersatz sollte er bekommen. Die Summe wurde später auf 78 Millionen Dollar reduziert. Für den Bayer-Konzern, der Monsanto kurz zuvor gekauft hatte, war es der Anfang vieler Rechtsstreitigkeiten. Es folgten weitere Urteile, die den Klägern Recht gaben. Sie alle machten Roundup für ihre Krebserkrankungen verantwortlich. Gestützt wurden die Kläger dabei von einer Studie der Weltgesundheitsorganisation, die Monsantos Unkrautvernichter 2015 als wahrscheinlich krebserregend für Menschen einstufte. Bayer will gegen diese Urteile vorgehen. Nach Aussage des Konzerns habe es in den ersten Instanzen zu viele Fehler in den Verfahren gegeben. Einige Beweismittel seien nicht zugelassen worden. Bayer bestreitet die Vorwürfe gegen Glyphosat und verweist darauf, dass Zulassungsbehörden weltweit den Unkrautvernichter bei sachgemäßer Anwendung als sicher bewerteten.
Katharina Wilhelm aus Los Angeles über das erste Berufungsverfahren in Sachen Glyphosat. Der Handel mit illegalen Pestiziden gehört zu den am schnellsten wachsenden Bereichen organisierter Kriminalität in der Europäischen Union. Die Mittel können für Mensch und Umwelt gefährlich sein. Bei der globalen Operation Silver Eggs fahnden Ermittler gezielt nach illegalen Pestiziden in Seehäfen oder an Grenzübergängen. In diesem Jahr verzeichnet die Operation einen neuen Rekord. Eva Achinger weiß mehr.
Ermittler aus über 30 Ländern haben über Monate Seehäfen und Grenzübergänge kontrolliert, Container wie Frachtladungen inspiziert. Die Menge an illegalen Pestiziden, die bei dieser Spezialoperation namens Silver Eggs sichergestellt wurde, reicht laut Europol aus, um mehr als Deutschlands gesamte Ackerfläche zu spritzen. Über 1300 Tonnen Chemikalien beschlagnahmten die Ermittler, das ist doppelt so viel wie im Vorjahr. Mehr als 90 Millionen Euro Profit stecken in den sichergestellten Mitteln, sagt Rien van Diesen von Europol.
The sense of being
Das Risiko, festgenommen und verurteilt zu werden, ist gering, während die Gewinnspanne der Produkte riesig ist. Das ist der Grund, warum dieses Geschäft derart profitabel ist.
Unter den Produkten sind Chemikalien, die aufgrund ihrer Gefährlichkeit für Mensch und Natur in der EU gar nicht mehr zugelassen sind. Der Großteil des illegalen Handels aber sind Produktfälschungen. Im Gegensatz zu den legalen Pestiziden durchlaufen sie keinen Zulassungsprozess.
Illegale Pestizide werden nicht getestet. Die Mittel können giftig sein, vielleicht nicht unbedingt für den Menschen, aber vielleicht für Bienen. Wir wissen es schlichtweg nicht.
Und deshalb sollten wir besorgt sein, so Rien van Diesen. Studien zeigen, dass illegale Mittel 10-14% des europäischen Pestizidmarktes ausmachen. Ein Großteil der Waren kommt über den Seeweg aus China und wird Experten zufolge dann per Lkw über viele Ländergrenzen hinweg transportiert. Nach Angaben von Europol sitzen wichtige Akteure im Vereinigten Königreich und in Deutschland. Die Behörden stehen vor dem Problem, dass der illegale Handel nur sehr schwer kontrollierbar ist.
Man sieht einem illegalen Pflanzenschutzmittel es einfach nicht an, dass es illegal ist, dass etwas nicht stimmen könnte.
Erklärt Nils Kurlemann aus dem Referat Pflanzenschutz des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, kurz BVL.
Bei einem Kleidungsstück, das schlecht verarbeitet ist, wäre es anders. Da könnte man es selber erkennen. Aber bei einem Pflanzenschutzmittel geht das letztlich nur durch eine Laboranalyse oder durch eine Dokumentenprüfung.
Das Risiko, erwischt zu werden, ist gering und die Gewinnmargen sind hoch. Der illegale Handel mit Pflanzenschutzmitteln hat etwas von einem perfekten Verbrechen. Und werden kriminelle Händler überführt, müssen sie nicht mit harten Strafen rechnen, wie Recherchen des BR zeigen. In den vergangenen 10 Jahren haben Überwachungsbehörden bundesweit 11 Strafanzeigen wegen illegalen Handels mit Pestiziden gestellt. Kein einziges Verfahren hat laut BVL bislang zu einer Verurteilung geführt.
Es ist ausgesprochen frustrierend für die Behörden, die da Anzeigen erstattet haben. Vor allem, weil sie ja nicht jeden Fall zur Anzeige bringen, sondern die Fälle, die besonders gravierend sind, die besonders eindeutig sind, von denen die Bearbeiter dann überzeugt sind, dass sie angezeigt werden müssen.
Eine BR-Abfrage bei den zuständigen Staatsanwaltschaften zeigt, dass mehrere Verfahren eingestellt worden sind. Was von den aufwendigen Ermittlungen übrig bleibt, sind oftmals Ordnungswidrigkeiten, die mit einer verhältnismäßig geringen Geldstrafe belegt sind.
Eva Achinger über illegalen Pestizidhandel. Auch wenn die Geschäfte in Deutschland wieder öffnen dürfen, im Internet bestellen bleibt bei vielen beliebt. Die Umweltbilanz des Onlinehandels ist jedoch eher schlecht, besonders wenn die Ware üppig verpackt ist oder viele Pakete wieder zurückgeschickt werden. Ein anderes Problem ist, dass sich einige Händler von Elektrogeräten nicht an die Entsorgungskosten für ihre Produkte beteiligen. Caroline Born über einen Vorschlag, der das ändern könnte.
Im Geschäft ist es relativ einfach. Der Kunde kauft dort ein Elektrogerät von einem Händler. Zwischen den beiden entsteht ein Kaufvertrag. Online ist das etwas unübersichtlicher. Auf elektronischen Marktplätzen wie Amazon oder eBay kann der Kunde Elektrogeräte von Händlern aus der ganzen Welt kaufen. Zum Beispiel ein neues Handy auf Amazon.
Dann wissen die meisten Kunden vielleicht gar nicht oder es fällt ihnen gar nicht auf, dass sie nicht unbedingt bei Amazon, also Amazon als Verkäufer, kaufen, sondern bei einem anderen Anbieter. Und dieser andere Anbieter handelt auf diesem Marktplatz. Und Amazon selbst ist aber an dem Kauf gar nicht beteiligt. Also die sind nicht quasi im rechtlichen Sinne als Verkäufer tätig, sondern sie stellen nur diese Internetseite sozusagen zur Verfügung. Und ein anderer Händler bietet mir was an, ich kaufe das Produkt und schließe den Vertrag mit diesem Händler ab.
So Andreas Herrmann. Er ist beim Öko-Institut im Bereich Umweltrecht und Governance tätig. Das Problem bei solchen Käufen, sagt er, sei eine Gesetzeslücke. Denn eigentlich sind die Händler dafür verantwortlich, dass ihre Elektro-Altgeräte ordnungsgemäß entsorgt werden. Sie tragen die sogenannte abfallrechtliche Produktverantwortung. Das heißt, sie müssen dafür zahlen, dass das kaputte Handy eingesammelt und entsorgt wird. Wer also in Deutschland ein Elektrogerät verkauft, ist gesetzlich dazu verpflichtet, sich zu registrieren. Manche Händler machen das jedoch nicht. Sogenannte Trittbrettfahrer beteiligen sich nicht an den Entsorgungskosten und verschaffen sich so einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den gesetzeskonformen Händlern. Das komme häufig bei kleineren Elektrogeräten vor, die leicht zu verschicken sind, wie Glühbirnen oder eben Handys, sagt Andreas Herrmann. Die Gesetzeslücke besteht darin, dass solche Verstöße nicht geahndet werden können, wenn die Firmen ihren Sitz außerhalb der EU haben. Und die Internetmarktplätze sind nicht dazu verpflichtet, darauf zu achten, dass die Händler, die bei ihnen Waren anbieten, die gesetzlichen Vorgaben einhalten. Noch nicht. Das Umweltbundesamt hat beim Öko-Institut eine Studie darüber in Auftrag gegeben, wie sich die Gesetzeslücke schließen lässt. Andreas Herrmann ist der Ansicht, weil die elektronischen Marktplätze von den verkauften Elektrogeräten profitieren, müssen auch sie in die Verantwortung genommen werden.
Die Betreiber von elektronischen Marktplätzen müssen die Produkte, die auf ihren Marktplätzen gehandelt werden, überprüfen, ob diese Hersteller sich ordnungsgemäß registriert und angezeigt haben. Wenn das nicht der Fall ist, müssen sie die Produkte runternehmen von ihrer Internetseite.
Die abfallrechtliche Produktverantwortung tragen bei diesem Vorschlag weiterhin die Händler. Doch mit der Prüfpflicht wären die Betreiber elektronischer Marktplätze dazu verpflichtet, die Registrierung abzugleichen, beispielsweise durch eine elektronische Schnittstelle. Bereits im vergangenen Jahr hatte die bayerische Landesregierung sich für die Einführung einer Haftung der elektronischen Marktplatzbetreiber ausgesprochen. Den entsprechenden Entschließungsantrag hat der Bundesrat allerdings nur abgeschwächt angenommen und die Bundesregierung zum Handeln aufgefordert, was jedoch rechtlich nicht bindend ist. Umweltministerin Svenja Schulze hat sich im März für die Prüfpflicht eingesetzt, als sie ihre Digitalagenda vorgestellt hat.
Sind Sie sich eigentlich sicher, wenn Sie heute in einem Online-Shop kaufen, dass diese Online-Shops wirklich EU-konform sind, dass alle Regeln, die in der EU gelten, in Ihrem Online-Shop wirklich eingehalten werden? Das ist eine ganz, ganz wichtige Information für Verbraucherinnen und Verbraucher. Und deswegen möchte ich, dass das auch sichtbar wird, dass es eine Prüfpflicht auf EU-Konformität für Online-Shops gibt.
Weniger Zustimmung kommt von den Internetmarktplätzen selbst. In einer früheren Stellungnahme hatte sich der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschlands bereits dagegen geäußert, dass Deutschland im Alleingang die Plattformhaftung einführt. Dies führe zum Nachteil vieler kleinerer Plattformen. Auf Nachfrage des Deutschlandfunks wollte sich der Verband nicht zur Prüfpflicht äußern. Auch der Marktführer Amazon lehnte dies ab. Andreas Herrmann sagt, er rechne mit Widerstand seitens mancher Plattformbetreiber. Diesen sei zwar eine einheitliche Lösung auf EU-Ebene lieber, doch das sei nicht möglich, so die Einschätzung Herrmanns. Die korrekte Entsorgung ist zwar durch die EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte geregelt, doch deren Umsetzung ist Sache der Mitgliedstaaten. Frankreich beispielsweise gehe wesentlich strenger gegenüber den elektronischen Marktplätzen vor.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Um eine Ansteckung mit dem Coronavirus möglichst zu vermeiden, lassen Lieferdienste jetzt Pakete durch ihre Mitarbeiter kontaktlos zustellen, möglichst ohne Unterschrift. Das kann durchaus zu Problemen führen. Klaus Deuse im Verbrauchertipp zu Regeln und Reklamationen.
Auch wenn ein Paketbote weiß, wer in einem Einfamilienhaus wohnt, darf er ein Paket trotz Kontaktbeschränkung nicht unbemerkt vor der Haustür abstellen, sagt Rechtsanwältin Ivona Husemann von der Verbraucherzentrale NRW.
Nichtsdestotrotz ist es notwendig, dass der Empfänger die Ware auch bekommt. Und da ist es auch sicherlich möglich, unter Abstandswahrung das zu übergeben. Also es ist in jedem Fall notwendig, dass der Empfänger sein Paket auch wahrnimmt und annimmt.
Die Pakete, betont die Verbraucherberaterin, müssen immer unter Aufsicht zugestellt werden. Das gilt ebenso für Mehrfamilienhäuser. Lieferungen für Bewohner kann ein Paketbote dort keinesfalls einfach im Treppenhaus abstellen.
Er muss es zumindest bis zur Wohnungstür bringen und er muss den Empfänger auch informieren, dass das Paket da ist und bereitsteht.
Trifft der Paketbote den Empfänger nicht an, muss er einen Nachbarn informieren. Denn bei einem Verlust oder der Beschädigung der Ware wird es sonst schwierig zu beweisen, wer dafür verantwortlich ist. Ist ein Paket von außen erkennbar beschädigt, muss der Bote einen Nachbarn, bei dem er das Paket abgeben möchte, darüber informieren, um selbst aus der Haftung zu sein. Unabhängig davon sollte der Empfänger die Beschädigung auch selbst sofort beim Transportunternehmen reklamieren. Ist der Inhalt, also die Ware, beschädigt, hat der Empfänger 7 Tage Zeit, um den Schaden zu beanstanden.
Wichtig hierbei ist, wenn man es online geshoppt hat, dann ist immer der Händler der Ansprechpartner, denn der trägt das sogenannte Transportrisiko. Der muss dafür sorgen, dass die Ware ordnungsgemäß beim Verbraucher ankommt.
Ivona Husemann rät, einen Schaden immer schriftlich zu melden, ob per Brief oder per E-Mail. Und falls ein Paket mit bestellter Ware erst gar nicht ankommt, dann sollte man sich direkt mit dem Händler in Verbindung setzen. Denn
jetzt ist es aber nicht so, dass Verbraucher dann, wenn das Paket verloren gegangen ist, ein Wahlrecht haben, sondern der Händler kann entscheiden, ob er die Ware nochmal losschicken möchte oder ob er das Geld, also den Kaufpreis, erstattet.
Wenn ein Paket verloren geht oder gestohlen wird, kann sich übrigens niemand in der Lieferkette auf die besonderen Bedingungen in der Corona-Krise berufen, sagt Verbraucherberaterin Husemann.
Wenn ein Paket wegkommt, weil es nicht ordnungsgemäß übergeben wurde, dann kann sich weder der Händler noch das Paketunternehmen darauf zurückziehen und sagen, ja, wissen wir auch nicht, wo es hingekommen ist, das ist jetzt wohl weg.
Damit sollten sich Verbraucher nicht abspeisen lassen. Anders sieht es aus, wenn man mit dem Paketdienst vereinbart hat, dass Pakete auch an einem anderen Ort abgelegt werden können. Etwa in einer unverschlossenen Garage oder unter der Kellertreppe. Dann haftet der Empfänger für den möglichen Verlust und muss die Kosten tragen, wenn das Paket an dieser Stelle abgelegt wurde.
Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse, den gibt es auch auf deutschlandfunk.de oder auch in unserer App DLF Audiothek. Die Reisewarnungen, ja, die sind aufgehoben worden, zumindest zum Teil. Die Frage ist jetzt, im Sommer dann wirklich ins Ausland fahren oder nicht? Fragen über Fragen und vielleicht auch Antworten gibt es gleich ab 12.10 Uhr bei unseren Informationen am Mittag. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.